So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Zweimal nachgefragt von mir, dem Jonathan und meinem Co-Host, dem Yannick, der jetzt mal Hallo sagen darf.
Hallo, auch von meiner Seite. Ziemlich cool, die erste Folge. Ich freue mich richtig, wieder einen Podcast zu machen, weil wir
Ja,
hatten ja
ich
schon mal
auch.
einen Podcast und fangen jetzt so richtig mit dem Podcast an. Das heißt, wir sind gar nicht so ganz Noobs vielleicht.
Genau, und vor allem, genau. Wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit dem Reden und wir haben jetzt für diesen Podcast auch mal den Step gewagt, uns ordentliches Equipment zu kaufen. Das heißt, vielleicht ist er dann auch wirklich angenehm zu hören, qualitativ. Und in unserem letzten Podcast, der hieß Zitagebuch, den gibt es noch, auch noch. Falls ihr da Lust habt, mal reinzuhören, da haben wir über Zitate und so ein bisschen Philosophie gesprochen. War inhaltlich eigentlich ganz cool. Wir haben dann wegen dem Abitur und wegen der Zeit und auch weil uns die Aufnahmequalität nicht so ganz gereicht hat und wir aber irgendwie auch nicht die Energie oder das Geld investieren wollten, das richtig zu machen, haben wir den dann aufgehört. Und jetzt sind wir aber fertig mit allem und haben wieder ein bisschen mehr Zeit und hatten Lust, einen neuen Podcast zu starten. Und das ist jetzt dieses Projekt mit einem sehr anderen Ansatz. Allerdings, vielleicht willst du das ja kurz mal erklären.
Ja, und zwar ist der Prinzip, oder ist das Prinzip von diesem Podcast, dass wir uns gegenseitig Themen vorstellen, wie es vielleicht auch in dem Namen zweimal nachgefragt, ein bisschen drin steckt und wir im Prinzip der anderen Person, aber natürlich auch euch, das Thema erklären, was wir für diese Folge mitgebracht haben und das ja vielleicht mit einem Referat von 10 Minuten zu vergleichen ist, das eigentlich über alles gehen kann. Wir haben uns bisher noch keine Grenzen gesetzt, und ja, hoffen, das ist interessant zum Zuhören. Und ja, neben dem haben wir gedacht, dass wir natürlich auch noch ein bisschen ganz im Podcast-Stil einfach reden und ein bisschen schauen, wo es uns in dem Gespräch hinführt, das wir davor noch haben werden. Und dazu haben wir gedacht, dass wir noch das ein oder andere so Special, ja, Special-Thema oder Special-Ding mitbringen können, was vielleicht auch in den Folgen wiederkehrend dann als Motiv ist. Aber das lassen wir noch offen und schauen, wie es sich so ergibt.
Genau. Und ja, das Gespräch ermöglicht uns natürlich, dass wir auch ein bisschen uns mit aktuellen Entwicklungen und Themen auseinandersetzen. Für den Anfang möchten wir jetzt alle 2 Wochen mal podcasten. Wann der Upload-Termin ist, das seht ihr dann ja, wenn ihr die Folge hört. Und weil wir beide aber trotzdem auch interessiert an Literatur, Kultur, Philosophie und so weiter sind, das aber natürlich nicht Hauptthema des Podcasts ist, dachten wir, dass wir jede Folge noch eine Sache aus dem Bereich, ja, Literatur, Kultur mitbringen. Das können Bücher sein, die wir vorstellen, können Filme sein, können Musik sein, können Computerspiele sein oder was uns sonst so einfällt. Das würde auch ein bisschen in die Kategorie passen von dem Special-Ding, was Janik gerade genau gesagt hat. Und da haben wir auch für diese Folge schon was, beziehungsweise ich habe für diese Folge schon was, aber zuallererst, weil wir uns ja auch schon länger nicht mehr gehört haben, würde mich natürlich interessieren, wo es dich jetzt so hinverschlagen hat nach dem Abitur.
Ja, also wo es mich hin verschlagen hat, ist erstmal gar nicht so weit. Ich bin immer noch zu Hause und arbeite hier, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, das Gefühl nach dem Abitur, weil das bei uns, ich weiß nicht, wie das sonst ist, aber ich fand, das ging sehr abrupt zu Ende. Ich denke, das Gefühl ist bei vielen so gewesen. Und dann ist es ein sehr anderes Gefühl, nichts vor sich zu haben in dem Sinne, gerade jetzt vor dem Abitur. War es für mich sehr so, dass ich dieses Abitur einfach als Ziel vor mir hatte und auch nicht besonders viel darüber nachgedacht habe, was ich danach mache. Natürlich ab und zu ein bisschen, aber jetzt nach dem Abitur vor sich einfach Zeit zu haben und das eigene Leben zu formen zu können, hat mir sehr das Gefühl gegeben, gelassen zu sein und im Moment zu leben, sage ich mal. Und
Ja.
das ist erstaunlich stark gewesen, auch wenn der Sommer jetzt, oder gerade dadurch, dass der Sommer hier bei uns eher verregnet und ein bisschen grau war, war es für mich dann noch mehr eigentlich dieses Gefühl, dass ich sehr wenig Zwang hatte, irgendetwas zu machen, weil auch meine Arbeit ziemlich entspannt ist und wirklich Spaß macht und ich da sehr freiwillig hingegangen bin, sage ich mal, und nicht wegen dem Geld. Und inzwischen habe ich natürlich schon auch Pläne und habe jetzt geschaut wegen der Uni. Ich bin immer noch nicht so ganz entschieden, wo ich studieren will, aber ich will Physik studieren, ganz sicher. Das weißt du ja schon.
Ja, das weiß ich schon. Wie, du hattest ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir da konkret über Locations reden, oder?
Ja,
also,
ja. Also nicht schlimm.
Du hattest ja dir überlegt mit Zürich, aber warst du dann doch nicht so ganz sicher? Wie hat sich das jetzt entwickelt? Also was hast du jetzt so im Kopf?
Ja, ich habe auf jeden Fall Zürich in der näheren Auswahl. Ich habe dort noch nicht angerufen und mich mal persönlich wirklich dort gemeldet. Aber das ist mein nächster Schritt und ich schaue mal, wie das dort genauer abläuft. Was ich jetzt so gelesen habe online, fand ich alles sehr attraktiv und ganz cool. Da ist halt ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Wohnen natürlich.
Ja, gut, das, klar. Ja, das ist immer... Ja. Aber wenn du da auch jobbst, dann sollte das ja gehen.
Ja, klar.
Also es ist ja auch so, dass die Schweizer verhältnismäßig zu dem, wie es da teurer ist, trotzdem auch mehr verdienen. Also.
Eben, das ist trotzdem sehr möglich und es gibt halt einfach viel sehr Teures trotzdem, aber das muss man ja dann auch nicht, man muss einfach ein bisschen mit den Umständen dann umgehen können. Ich meine, da wohnen ja genügend Leute und auch junge Leute, mein Bruder auch und ja, es ist absolut eben möglich.
Dann entspannt, dann ziehst du einfach bei dem ein.
Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber ich weiß nicht genau, ob das möglich ist.
Ja, aber das ist vielleicht immer schwierig. Frage ich das mal. Ich weiß auch nicht, wie begeistert ich wäre, wenn mein Bruder jetzt zum Studieren herziehen würde. Aber der ist auch noch viel zu jung dafür, zum Glück. Aber ja. Wie ist das? Hast du dann schon vor, jetzt im nächsten, was ist das dann, Wintersemester anzufangen?
Oder nee, noch erst das wäre ja jetzt quasi schon. Das nächste, Sommersemester dann. Ist auf jeden Fall mal angestrebt, aber das habe ich zum Beispiel irgendwie auf der Webseite nicht rausgefunden, ob man Physik zum Sommersemester anfangen kann, weil bei manchen Unis kann man ja nur im Wintersemester anfangen.
Echt? Aber okay.
Ja, doch,
ich dachte eigentlich, wäre das Sommersemester das normale Eingangsding.
Nee, eher Winter.
Okay. Ja, interesting. Und also Physik bist du ja 100% safe, aber was sind noch so, hast du noch irgendwelche Kandidaten außer Zürich, die ernsthaft in Erwägung sind?
Tatsächlich war ich im Teeladen und habe mir afrikanischen Schwarztee gekauft. Der ist sehr cool, den trinke ich sogar gerade oder ich habe ihn zumindest neben mir stehen.
Ich trinke gerade Kaffee.
Nice.
Ja,
geht's und so, der ist nicht so die gut. Frau oder die Verkäuferin dort hat mir erzählt, dass eben ihr Sohn in Freiburg studiert. Und ich habe überhaupt nicht nach Freiburg geschaut, aber ich kenne die Stadt ein bisschen und ich finde es sehr entspannt da. Ja. Und jetzt ist zufällig, habe ich gestern noch eine Freundin getroffen, die vorgestern, die auch dort jetzt hingeht und eine Ausbildung macht, was irgendwie ziemlich cool ist. Und das schaue ich mir vielleicht auch nochmal an, aber da habe ich noch keinen Plan, entspannt, wie dort die Universität ist. Man kann ziemlich sicher Physik studieren. Glaube ich,
ja, die Uni soll auch ziemlich gut sein. Also wir haben ja auch eine gemeinsame, sehr kleine Freundin aus unserer ehemaligen Abi-Klasse.
Ach stimmt, geht die da hin?
Deren fester Freund da viel ist und die weiß im Moment nicht so genau, was sie macht. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Stimmt. Weil die waren ja jetzt reisen und mussten jetzt aber zurück. Also sind jetzt gestern oder vorgestern wieder in Deutschland angekommen. Und ja, so wie ich das verstanden habe, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit für sie.
Ziemlich cool, ja. Und, ja.
Aber das,
genau. Und du bist ja schon richtig fest eingespannt, habe ich so ein bisschen mitbekommen.
Ja, ich bin, ja, genau, richtig am Arbeiten, kann man so sagen. Ich habe ja, wir haben ja zusammen Abitur gemacht und es waren jetzt im August, oder? Waren wir fertig? Im Juli schon.
Ja, eben, am Ende, ja.
Ende Juli, genau, und zwei Wochen nach dem Abitur habe ich meine Ausbildung angefangen. Wir waren beide am Bodensee an der Schule, wo der Janik jetzt auch noch ist, und ich bin dann jetzt eben nach Wiesbaden gezogen und habe am 1. August meine Ausbildung zum Winzer angefangen. Und oh boy, also ich kann dir sagen, es ist ultra spannend und es ist auch wirklich so ein krank komplexes Thema. Das ist wirklich, wirklich cool. Das war ja einer der Gründe, warum es bei mir eine Winzerausbildung war, ausgerechnet, weil ich halt genau was wollte, was praktisch ist, aber auch so ein bisschen Nachdenken braucht. und das ist definitiv gegeben. Also Wein ist eine wahnsinnig komplexe Sache. Aber es ist auch wirklich, wirklich anstrengend und wirklich viel Arbeit. Also ich hatte jetzt so im Schnitt immer einen 11-Stunden-Tag. Es war natürlich auch ein bisschen Pech, weil jetzt gerade im Sommer, Spätsommer, ich genau zu der Zeit gekommen bin, wo die ätzendste und meiste Arbeit ist. Also ich habe den ganzen August stand ich eigentlich in irgendwelchen Weinbergen und habe Trauben halbiert. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf kommen, was das ist.
Ja, das interessiert
aber
mich auch
es,
gerade.
es ist, also es ist so, dass Wein wächst ja als, oder andersrum, Wein wird ja aus Weintrauben gemacht, ne?
Genau.
Und diese Weintrauben heißen aber jetzt für den Winzer nicht Weintraube, sondern Weinbeere. Also diese einzelnen kleinen Dinger sind Weinbeeren. Und diese Weinbeeren wiederum wachsen jetzt aber in Weintrauben, nämlich in so Büscheln.
Ah,
Die kennt man ja auch.
ja.
Und diese Büschel, die wachsen ganz besonders bei Sorten wie Riesling oder Chardonnay oder auch Burgundern. Ja, bei Burgunder nicht so sehr, aber gerade bei Riesling und Chardonnay, was hier am Rhein ja sehr viel angebaut wird, wachsen die sehr dicht. Also so, dass die einzelnen Weinbeeren sehr dicht beieinander hängen in einer einzelnen Traube. Und das Problem ist, dass Weintrauben am Anfang sehr klein sind und wenn sie dann aber reif werden, nämlich Ende August, Anfang September, also jetzt, werden diese einzelnen Weinbeeren sehr plötzlich sehr viel größer und weicher. Und wenn dann aber die Traube sehr klein ist und alle diese Beeren da drin groß und weich werden, dann quetschen die sich halt gegenseitig ab.
Ah,
Und
ja.
das will man nicht, weil die dann nämlich verfaulen und anfällig werden für Pilzkrankheiten und so weiter. Und deswegen halbiert man diese Trauben. Und das ist wirklich wörtlich zu nehmen. Du läufst mit einer Schere durch den Weinberg und schneidest einmal die untere Hälfte von diesen Trauben ab, damit die sich in die Länge strecken und ein bisschen weniger dicht werden, damit die Beeren, wenn sie weich und reif werden, sich nicht mehr abquetschen.
Das heißt, die
Und
untere Seite wird dann zuerst geerntet.
nee, die wird nicht geerntet. Das ist, den Ertrag verlierst du.
Oh.
Und das ist ein Balancing-Ding, weil das natürlich, also es ist so, dass der Geschmack von Wein entsteht zu 70, 80% im Weinberg letztendlich. Das hängt sehr davon ab, wie du deine Pflanzen pflegst und so weiter. Und es ist so, du kannst es natürlich ganz lassen mit diesem Halbieren, dann hast du sehr viel Ertrag, aber halt weniger guten Ertrag. Wenn du aber einfach nur quasi viel Wein machen willst, zum Beispiel Tetrapack-Wein, die halbieren ihre Trauben zum Großteil gar nicht. Also schon so ein bisschen, damit halt die Reben nicht kaputt gehen, aber kaum. Und dann im Keller, wenn quasi der Wein dann chemisch hergestellt wird, also bearbeitet wird und so weiter, da benutzen die halt dann sehr viele Mittel, um den trotzdem lecker zu machen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht, das ist gang und gäbe, dass da im Keller Sachen draufkommen. Es ist nur halt so, dass der Wein lange nicht so gut ist. Aber du hast viel höheren Ertrag auf viel kleinerem Raum, deswegen kannst du ihn billiger machen. Und wenn du aber jetzt Qualitätswein ausbauen willst, so wie das mein Weingut zum Beispiel macht, dann machst du eben diesen Trade-off. Du hast viel, viel weniger Ertrag, aber hast dafür viel, viel besseres Erntegut. Und das ist halt so ein Balance-Ding, was jeder für sich entscheiden muss. Die meisten Weingüter haben natürlich deswegen auch verschieden guten Wein, weil du halt Weinberge hast, die du stärker bearbeitest und Weinberge, die du weniger stark bearbeitest.
Ah
Und
ja.
ja. Aber diese Arbeit, obwohl wir in unserem Weingut das nicht bei allen Weinbergen machen, wäre auch viel zu viel. Wir haben 25 Hektar und das ist ja eine Handarbeit, ist es halt trotzdem super viel Arbeit. Das heißt, ich habe im Prinzip jetzt den ganzen August in Weinbergen verbracht und habe Trauben halbiert. Und das ist schon ätzend. Also
Glaube ich, ja.
es ist natürlich interessant, weil du dabei sehr viel reden kannst und ich arbeite ja mit Leuten, die wirklich Plan haben. Dann konnte ich die schon sehr viel fragen und habe sehr viel gelernt. Und man sieht auch die ganzen Pilzkrankheiten. Jetzt zum Beispiel Peronospora ist so einer, der dieses Jahr besonders stark war. Und lernt so ein bisschen, was man dagegen machen kann, so Pflanzenschutzsachen und so. Das ist schon interessant und es ist auch so insofern cool, weil du wirklich den ganzen Tag von morgens um 7 bis abends um 18 Uhr, also wirklich 10, 11 Stunden am Stück dasselbe machst. Und eine Arbeit, die du musst schon nachdenken, weil du musst natürlich schauen, was schneidest du weg und so, aber du hast da trotzdem Zeit irgendwie selber auch nachzudenken und dir Gedanken zu machen und so, Podcasts zu hören vielleicht, keine Ahnung. Das ist schon ganz cool. Es ist nicht ganz so meditativ wie Wandern oder so, aber es ist trotzdem jetzt nicht so schlecht. Nur ist es auf Dauer dann schon nervig, aber es ist auch wirklich eine der ja, unangenehmsten Arbeiten von Winzern, sagen zumindest alle, mit denen ich zusammenarbeite. Und das kann ich mir schon auch vorstellen.
Ja, das glaube
Und
ich.
genau, das ist jetzt vorbei. Und jetzt geht's demnächst dann in die Weinlese. Scheint sehr viel spaßiger zu sein, aber ist definitiv der stressigste Teil des Winzerjahres, weil du halt in 4, 5 Wochen den gesamten Ertrag aus dem Weinberg holen musst. Und das Problem bei so Trauben ist ja, dass sobald die weg sind von der Rebe, müssen die halt innerhalb von Stunden verarbeitet werden zu Wein oder zumindest zu Most. Der eigentliche Wein, den du am Ende kaufst, der braucht natürlich dann lange, bis er fertig ist in den Fässern. Aber die Trauben müssen halt innerhalb von Stunden zu Most gepresst werden. Der Most muss verarbeitet werden, sodass das gärender Wein ist, den du stehen lassen kannst. Und das musst du halt 5 Wochen lang oder 4 Wochen lang die ganze Weinlese durch jeden Tag machen, dass
Und
du halt die
warum?
Trauben da rausholst und den so weit verarbeitest, dass er stehen bleiben kann.
Warum müssen die so schnell verarbeitet werden? Weil Trauben halten ja eigentlich schon noch eine Weile.
Nein, die fangen an zu gären.
Ach so, okay.
Weil Weintrauben sind ja ein bisschen anders als Speisetrauben jetzt,
Ja.
zum Beispiel. Und die fangen an zu gären und es ist ja auch wirklich extrem viel. Du hast ja auch das Lagerproblem zum Beispiel. Du
Ja, klar.
kannst natürlich die Trauben einfrieren, dabei geht auch vieles kaputt, aber trotzdem, beziehungsweise wenn du sie halt einfrierst zum haltbar machen. Deswegen machst du es, wenn überhaupt, eher so, dass du sie auspresst und dann den Most, also den Traubensaft, einfrierst oder in einem Drucktank lagerst, sodass der nicht gären kann. Aber du musst die Weintrauben, aus denen guter Wein werden soll, musst du im Prinzip sofort verarbeiten. Was natürlich, genau, sehr stressig ist, aber es scheint auch eine sehr coole Arbeit zu sein. Es ist trotzdem die Zeit von der Winzerausbildung, wo scheinbar die meisten Abbrüche kommen. Also wenn du es durch die erste Weinlese durchschaffst, dann schaffst du es wahrscheinlich durch die ganze Ausbildung. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Genau, das kommt jetzt. Und jetzt hatte ich ja die letzte Woche, hatte ich die erste Woche Berufsschule. Es ist ja so, dass wir in einem Monat 3 Wochen arbeiten, eine Woche Berufsschule haben. Jetzt in der Weinlese sind allerdings Schulferien, das heißt, da haben wir keine Schule, natürlich auch nicht frei, sondern halt Weinlese. Genau. Und Berufsschule war auch sehr interessant. Also meine Klasse sind sehr nette Leute, ist sehr gemischt. Auch der Altersdurchschnitt ist wirklich viel älter, als ich dachte. Ich bin einer der Jüngsten. Da sind teilweise Leute, die Mitte 30 sind in der Klasse. Aber sind super nett alle. Und genau, ist ganz nett und ist vor allem halt auch mega interessant. Also wir haben Sachen wie Pflanzenschutz, Pflanzenkunde, natürlich die ganze Theorie von der Chemie beim Weinvergären und so weiter und so fort. Wir haben gut so ein bisschen Politik und Wirtschaft heißt es, da musst du halt so Arbeitnehmer-Arbeitgeberrecht, Marketing von Wein, Weinrecht und so weiter, das lernst du da alles. Hat interessante und auch langweiligere Seiten. Jetzt ein Arbeitsvertrag oder eine Abrechnung schreiben ist halt eher langweilig, aber Weinrecht zum Beispiel ist wahnsinnig komplex und auch ziemlich cool. Wir haben da, ja, wie heißt das, so Praxissachen im Prinzip, wo wir im Labor halt die Sachen machen, die man letztendlich in groß dann auch bei der Weinvergärung macht. Wir werden auch, sobald die Weinlese vorbei ist, unseren eigenen Versuchswein quasi in der Berufsschule machen, wo wir die ganzen Schönungsmittel dann einsetzen und so weiter und wirklich in drei Tanks wirklich Wein machen und quasi ganz genau schauen, was passiert, wenn ich die verschiedenen Mittel benutze und so weiter.
Interessant, ja.
Ist mega interessant, ja.
Und habt ihr auch schon ordentlich verkostet?
Nee, noch nicht, aber das
Ah.
kommt noch. Also das Problem ist, dass wir ja im Moment noch so ein bisschen Corona haben
Ach so, ja.
und jetzt im Moment auch wieder ein bisschen mehr hier. Und es ist aber auch so, dass es natürlich jetzt die erste Woche war und jetzt sind erstmal die Ferien, wo wir 1,5 Monate keine Schule haben. Aber wir werden das definitiv noch machen. Es gehen jetzt ja auch langsam die Weinmessen wieder los. Da werden wir auch zu welchen hingehen. Und genau. Also, das kommt auf jeden Fall noch. Es ist zwar kein eigenes Fach, also wir haben jetzt nicht irgendwie Weinverkostung auf dem Stundenplan stehen, sondern es ist BBU heißt das, was wir am meisten haben. Das ist berufsbezogener Unterricht. Und da lernen wir eigentlich das meiste. Und da ist zum Beispiel auch sowas wie Weinverkostung mit drin. Und das ist auch wichtig, weil das ein großer Teil oder eigentlich sogar der größte Teil der Praxisprüfung ist.
Ja, das wäre nämlich mal eine Frage dazu gewesen, ob sich das Gefühl für den Geschmack verändert. Also die Frage habe ich mir schon länger selber gestellt, ob wenn man so Produkte wie Wein oder ja auch bei Kaffee, Tees oder anderen so Delikatessachen, auch vielleicht Zigarren oder ähnlichem, ob sich da biologisch eigentlich der Geschmack verändert, beziehungsweise inwiefern sich für dich der Gefühl für den Geschmack verändert. Aber ich
Wenn
weiß
ich
nicht,
mich
ob
mehr
du.
damit beschäftige, meinst du?
Ja.
Ja, also es ist tatsächlich so, ich habe ja jetzt noch nicht so super viel Plan davon quasi. Also es ist auch wirklich, fällt mir in der Berufsschule auf, da gibt es viele, viele Leute, die entweder aus Familienbetrieben kommen oder halt wirklich schon viel Wissen über Wein und über das Weintrinken sich angelesen haben. Da bin ich definitiv einer von denen, die am wenigsten wissen bis jetzt. Wobei ich natürlich auch in Klassen gemischt bin mit Leuten, die 3 Jahre Ausbildung machen. Ich mache ja erst 2 Jahre. Das heißt, da sind auch Leute in derselben Klasse, die jetzt schon ein Jahr hinter sich haben. Aber trotzdem, und das ist schon auffällig. Was ich merke, obwohl ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung habe, ist, dass ja, A, sich das Geschmacksempfinden massiv verändert, wenn du weißt, was drin ist, wenn du auch die verschiedenen Worte, die man da so benutzt, besser zuordnen kannst. Wenn du zum Beispiel wirklich verstehst, was ein trockener Wein ist und was jetzt ein fruchtiger Wein ist, was ja, was die verschiedenen Worte einfach bedeuten und die wirklich dann direkt auch mit dem Wein probierst, das merkt man schon, finde ich, dass man da wirklich so ein Gefühl für bekommt. Auch warum diese Worte vielleicht passen zu dem jeweiligen Geschmack. Also trocken und fruchtig hat natürlich jetzt auch was ganz konkret mit dem Ausbau zu tun, also wie du den Wein behandelst. Aber gerade diese Aromanamen, sowas wie Zitrus, Pfirsich, da gibt es ja wirklich ganz offizielle, ganz klare beschreibende Worte für den Geschmack von Wein. Und wieso die so sind, wie sie sind, das merkt man schon. Und auch, ob jetzt ein Wein zum Beispiel lieblich oder fein oder wie auch immer ist, also man kriegt schon, finde ich, ein Gefühl dafür, warum das so ein Riesending ist mit diesem Weingeschmack und mit dem, dass Leute da so ein großes ja, Aufheben letztendlich drum machen. Und was ich auch gemerkt habe, ganz massiv, wir haben ja jetzt gerade, das ist ganz lustig, in unserem Weingut Straußwirtschaft, also eine Woche, wo quasi in dem Weingut es Essen und Ausschank gibt, was normalerweise ja nicht so ist. Also im Prinzip wie so ein Biergarten, aber halt für Wein. Und ich habe ja eigentlich diese Woche Berufsschule und während der Berufsschulwoche arbeitet man eigentlich nicht. Weil wir aber diese Straußwirtschaft haben, bediene ich abends da noch als Überstunden quasi. Und das ist ziemlich lustig, weil ich bin dann quasi eine normale Restaurantbedienung, aber ich bringe natürlich vor allem Wein. Und es ist so, dass wir da den Wein natürlich auch trinken dürfen, kostenlos. Also wir dürfen jetzt nicht die ganze Zeit nur Wein trinken, aber wir trinken hinten halt schon auch so ein bisschen. Und vor allem bekommen wir auch jeden Abend einmal Essen aus der Küche. Und ich habe jetzt mal angefangen, mich durch diese ganzen Sachen, die es da in der Küche gibt, durchzuprobieren und dazu jeweils Wein zu trinken und wirklich darauf zu achten, das so zu machen, wie es auch gedacht ist. Weil da gibt es natürlich Essen, was extra für das gemeinsame Verzehren mit Wein gemacht ist.
Oh ja, das
Unter
ist ein
anderem so
Riesenunterschied.
Käsezusammenstellung. Wie bitte?
Das ist ein Riesenunterschied, ja. Das habe
Eben,
ich auch schon
eben.
festgestellt.
Und
Gerade was
das ist
scharfes
wirklich
Essen
krass.
angeht oder salziges Essen oder auch nur schon diese Grundunterschiede.
Ja, eben genau. Und jetzt habe ich halt angefangen, diese Sachen wirklich aktiv zusammen zu essen, auch so zusammen zu essen, wie man das soll. Obwohl ich, also auf Arten, die ich nie machen würde, halt zum Beispiel Käse mit irgendwelcher Preiselbeermarmelade und dann einen Schluck Wein dazu, ich bin eigentlich echt nicht so der Typ, der so isst. Aber ich habe halt aktiv jetzt das mal so gemacht. Und ich muss schon sagen, das ist, wenn man das wirklich mit wirklich guten Weinen und mit Essen, was wirklich dafür gemacht ist, macht, dann merkt man das schon, warum das geil ist. Und das ist wirklich interessant, dann dieses Zusammenspiel auch von den Geschmäckern, dass das funktioniert. Das ist so, es ist wirklich faszinierend. Also, falls das so ein bisschen deine Frage beantwortet, so ja, das Geschmacksempfinden ändert sich definitiv.
Ja, sehr. Vor allem, ich würde sagen, das mit dem, wenn man bestimmte Wörter im Kopf hat und auch eine Bedeutung zu diesem Wort kennt, also was dahinter steckt, und dann einen Wein oder auch andere Produkte unter dem Wissen oder mit dem Wissen konsumiert, das ist ein Riesenunterschied. Das kann ich, glaube ich, gut verstehen, ja.
Ja.
Und
Ja, und
interessant,
es ist
ja.
auch interessanterweise so, dass im Keller, wo ja die Weinverkostung ist, jetzt auch während der Straußwirtschaft bei uns, der Kellermeister, der das macht, der macht das so, dass er den Leuten vorher natürlich nicht sagt, nach was der Wein schmeckt, weil es so ist, dass du, wenn du jemandem sagst, okay, das ist jetzt ein eher fruchtiger Zitruswein, dass die Leute dann auch fruchtiges Zitrus rausschmecken, ganz automatisch. Und das ist. Dieser Bias, den du damit erzeugst, ist so stark und ändert das Geschmacksempfinden von den Menschen, wenn sie diesen Wein probieren, so hart, dass man das eigentlich als guter Kellermeister eben nicht macht, sondern dass du die Leute probieren lässt und danach über den Wein erzählst. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich nicht wusste.
Ja, aber das kenne ich sehr gut auch. Das ist gerade, wenn man verschiedene Flaschen hat, wenn man eine Weinflasche aufmacht und dann eine andere trinkt, dann ist es durchaus natürlich ein Unterschied, je nachdem. Aber auch wenn man zwei Flaschen aufmacht und jeweils aus der einen oder aus der anderen trinkt, hat man manchmal einen riesen Unterschied und dann merkt man aber danach, dass man den Unterschied nur an den Flaschen festgemacht hat und irgendwie die Gläser vertauscht hat oder so. Ist mir zumindest mal aufgefallen.
Ja, nee, eben, das ist schon, also hier wird ja auch hauptsächlich Weißwein angebaut und ich würde schon sagen, bei Rotwein merke ich das schon. Da hatte ich auch vorher schon so ein Gefühl für, was jetzt ein schwerer Rotwein ist, was ein fruchtiger, exotischer, ein leichter, wie auch immer Rotwein ist, ne, da konnte ich das so ein bisschen sagen. Da konnte ich auch wirklich rausschmecken, ob der Wein jetzt teurer oder eher weniger teuer ist. Was man natürlich vor allem daran schmeckt, also es gibt da einen starken Geschmacksunterschied und das liegt vor allem daran, dass günstiger Wein anders, wirklich anders hergestellt wird. Also das ist nicht einfach nur so ein Ding, so ja, die verkaufen den halt teuer, weil sie das Marketing sich leisten können, sondern nein, teurer Wein wird wirklich anders hergestellt als billiger Wein. Deswegen schmeckt man den Unterschied auch, das ist auch nicht nur Placebo. Und das konnte ich bei Rotwein schon sagen, bei Weißwein konnte ich das zum Beispiel gar nicht. Und jetzt hier trinke ich natürlich viel mehr Weißwein als Rotwein, weil einfach mehr Weißwein hergestellt wird. Und jetzt so langsam kriege ich da bei Weißwein auch ein Gefühl, weil ich habe nämlich am Anfang, so die ersten 2 Wochen, konnte ich das bei Weißwein überhaupt nicht. Und ich habe wirklich, ich habe 30 Euro Weißwein und 8 Euro Weißwein getrunken. Und ich konnte natürlich sagen, dass das jetzt ein anderer Wein ist, aber ich hätte dem Leben nicht erzählen können, welcher von denen teurer oder besser oder wie auch immer ist.
Okay, so. Und würdest du sagen, dass es tatsächlich mit Rotwein vergleichbar oder sogar sehr ähnlich, so von dem Unterschied, was man da drin hat?
Ja, also der Unterschied zwischen billigem und, oder zwischen ja, minderwertigem und gutem Weißwein, das hat natürlich jetzt nicht nur mit dem Preis zu tun, ist, würde ich mal sagen, genauso groß wie der zwischen eher minderwertigerem und eher hochwertigerem Rotwein. Aber es ist trotzdem was sehr anderes, ob du Weißwein oder Rotwein trinkst. Also verstehst du, wie ich meine?
Ja, doch, dann verstehe ich das doch. Ja, weil, also wobei das es für mich sagen. Eben bisher auf jeden Fall so ist, dass Weißwein, ich mag Weißwein, aber ich habe ein ganz anderes Gefühl dafür, wie für Rotwein, beziehungsweise sehr wenig Gefühl für Weißwein.
Ja, so war es bei mir eben auch. Und ich muss auch sagen, es ist immer noch so, dass ich Rotwein lieber mag, aber mittlerweile komme ich bei Weißwein auch auf den Geschmack. Also ich verstehe mittlerweile, oder mir schmeckt Weißwein mittlerweile auch. Und zwar auf eine Art, dass ich sagen würde, so ja, jetzt würde ich gerne einen Weißwein trinken. Und es war halt eigentlich bei mir immer so, dass ich gesagt habe, jetzt würde ich gerne einen Rotwein trinken, aber wenn es Weißwein gibt, trinke ich den natürlich mit. So. Und das ist jetzt anders. Jetzt habe ich wirklich, das ist was vollkommen anderes als Rotwein, aber ich habe jetzt auch oft Lust auf Weißwein, genauso oft, wie ich halt Lust auf Rotwein habe. So, das, und das ist schon, also ich glaube, bei Wein ist es ja generell ähnlich wie bei Kaffee. Man muss lernen, dass es einem schmeckt, habe ich das Gefühl. Und dann schmeckt es einem aber auch wirklich. Also bei Kaffee ist es, glaube ich, so und bei Wein würde ich jetzt auch mal behaupten, oder?
Also ich mochte Wein schon immer irgendwie, aber ja, normalerweise
wird das so gesagt. Ja, okay, aber bei den meisten Leuten ist es ja schon so, dass sie das trinken und am Anfang halt nicht mögen und dann irgendwann mögen sie es so. Also habe ich das Gefühl. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Und das ist interessant, weil bei mir es eben auch so war, dass ich das erst für Rotwein gehabt habe und jetzt habe ich das für Weißwein. Also mir hat Rotwein schon lange geschmeckt und Weißwein halt nicht. Und jetzt, wo ich mehr Weißwein getrunken habe, schmeckt mir das auch. Und es ist nicht nur so, dass ich irgendwie halt wie bei Schaf eine höhere Toleranz habe oder sowas, sondern es schmeckt mir wirklich, also das Geschmackserlebnis ändert sich. Und das ist wirklich faszinierend, finde ich.
Ja, das ist ziemlich faszinierend. Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zu dem Thema, was...
Apropos faszinierend, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir sehr lange über Wein gesprochen.
Ja, ja. Dann gehen wir jetzt vielleicht so ein bisschen weiter weg, zumindest von der Erde, weil wir beide etwas haben, was... nicht unbedingt auf der Erde wichtig ist. Natürlich für uns auf der Erde wichtig ist, sonst gibt es im Moment nicht viel, für den es sonst wichtig sein könnte. Aber willst du anfangen und vielleicht auch vorstellen, was wir denn noch als Buch mitgebracht haben?
Genau, ja. Also ich würde da auch ein bisschen was kombinieren. Und zwar habe ich dieses Mal nicht so große Themen vorbereitet, sondern eher 2 kleine Themen, beziehungsweise 2 Themen so halb vorbereitet. Und das erste davon ist etwas, was dir wahrscheinlich auch was sagt, nämlich das Dreikörperproblem. Das würde ich ja mal sagen, kennst du, oder?
Ja, das kenne ich.
Genau. Und das Dreikörperproblem ist ein Problem der Himmelsmechanik. Es ist ein physikalisches Problem. Und es ist ja so, wenn wir 2 Kugeln zum Beispiel haben, die im Weltraum umeinander rumschweben, dann können wir mit Hilfe der Keplerschen Gesetze, also mit physikalischen Gleichungen oder Formeln, die ein Herr Kepler sich überlegt hat oder eben dann ein Herr Newton, berechnen, auf was für einer Bahn sich diese zwei Kugeln umeinander bewegen werden. Und dafür gibt es Formeln und in diese Formeln können wir zum Beispiel einen beliebigen Zeitpunkt reinsetzen und dann wissen wir, wie diese Kugeln zu diesem Zeitpunkt sein werden. Und das heißt, wir können dieses Problem analytisch lösen, weil wir eben nicht die Zahlen brauchen, sondern wir können einfach, wir haben eine Formel und können mit dieser Formel jeden Zustand dieses Systems aus diesen zwei Kugeln berechnen. Meinst du, das ist verständlich für jemanden, der das nicht
Ja,
so
ich
hat?
würde da noch den Zeitfaktor vielleicht mit reinnehmen. Du hast es zwar richtig gesagt, aber eben, was du meintest, jeden Zustand in der Zeit, also wenn man
Ja, das
die
stimmt.
Situation an einem Moment in die Formeln reinpackt, dann kann man die Situation in diesem System von einem ganz anderen Moment feststellen. Also zum Beispiel,
Genau.
wie jetzt, wenn so ein, zwei Sterne umeinander kreisen oder sowas wie die Erde um einen Stern herumkreist. Dann kann man in berechnen, wie das in 1000 Jahren sein wird, und das kommt dann ziemlich genauso raus. In
Genau.
Realität ist es natürlich aber ein bisschen anders.
Genau, in der Realität ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Da kommen dann noch Gleichungen von der Relativitätstheorie zum Beispiel mit rein. Aber trotzdem ist es so, dass wenn wir zwei Körper im Raum haben, die umeinander rumkreisen und wir wissen, wie sich diese Körper in einem Moment zueinander befinden, also wo die sind und welche Geschwindigkeit sie haben relativ zueinander, dann können wir mit bestimmten Formeln, die wir haben, sehr, sehr, sehr genau. Und wenn wir in einem perfekten Universum leben würden, sogar unendlich genau ausrechnen, wo die zu jedem gegebenen Zeitpunkt waren und sein werden. Eben zum Beispiel, wenn jetzt die Erde um die Sonne kreist und man die anderen Planeten mal vernachlässigt, dann können wir ausrechnen, wo die Erde in 5000 Jahren ist, wo sie in 5 Millionen Jahren ist und wo sie am Ende des Universums sein wird, falls es sie dann noch gäbe, was nicht der Fall ist, weil die Sonne vorher explodieren wird und so weiter und so fort. Aber trotzdem, der Punkt wird klar. Und jetzt könnte man sich ja denken, okay, wenn wir das für zwei Körper können, zum Beispiel für zwei Kugeln, dann müsste das ja auch für drei Körper gehen oder für vier oder für fünf oder für n, also für drei bis unendlich viele Körper. Das nennt sich dann Mehrkörperprobleme. Und genau, die kurze Antwort auf diese Frage ist, nein, geht nicht. Zumindest können wir das bisher nicht und wahrscheinlich oder vielleicht werden wir das auch niemals können. Selbst bei drei Kugeln, die im Weltall umeinander herumfliegen, können wir nicht analytisch lösen, wann diese Kugeln wo sein werden oder wie sie sich verhalten. Das ist quasi ein System, das, wenn wir es lange genug beobachten, chaotisch wird. Also wir können nicht voraussagen, was in diesem System passiert. Wir können natürlich sagen, was jetzt in der nächsten Sekunde vielleicht passiert. Wir können auch sagen, was in den nächsten 2 Sekunden passiert. Das heißt, numerisch können wir das lösen. Wenn wir wissen, wo diese Kugeln sind und welche Geschwindigkeit die haben, können wir simulieren, wo die in einem Jahr sein werden. Und umso genauer unsere Daten vom Anfang sind, desto weiter in die Zukunft können wir schauen. Aber wir müssen halt mit Zahlen rechnen und mit Simulationen und die werden irgendwann zwangsweise ungenau. Im Gegensatz zu, wenn wir wieder zu den zwei Kugeln zurückgehen, der Formel, die wir haben, da können wir unendlich genau, unendlich lange rechnen. In der Theorie. Und das können wir bei drei Körpern nicht, weil es da so eine Formel nicht gibt. Das heißt, ein Dreikörpersystem ist ein chaotisches System, weil wir eben nicht berechnen können, wie es sich verhalten wird in Zukunft oder wie es in der Vergangenheit war. Wie es quasi sich ja, durch die Zeit verändert, über die Zeit verändert. Und es gibt jetzt einen Sonderfall, wenn nämlich diese drei Kugeln sich auf der Form einer 8 zum Beispiel hintereinander herlaufen, dann kann ein Dreikörpersystem stabil sein, aber das ist eben ein Sonderfall und die meisten Dreikörpersysteme sind natürlich nicht stabil. Es ist auch nicht die Regel, dass sich ein Dreikörpersystem auf einer Achterbahn quasi stabilisiert. Es gibt eben nur diesen einen Sonderfall. Und ansonsten können wir das einfach nicht berechnen. Es gibt allerdings, also doch, es gibt sogar eine. Theoretisch gibt es eine analytische Berechnungsmöglichkeit, die ist allerdings in der Praxis nicht anwendbar, weil man 10 hoch 8000 Funktionen berechnen müsste. Es ist auch nicht klar, ob die 100% funktionieren würde. Genau. Dieses Dreikörperproblem ist eins der interessantesten mathematischen Probleme. Da haben auch wirklich viele Leute schon seit wirklich vielen 100 Jahren sogar dran gearbeitet. Unter anderem auch Euler, Lagrange, Nicolai Thiele, Henri Poincaré oder wie auch immer man ihn ausspricht. Natürlich Kepler, der hat es entdeckt, dieses Dreikörperproblem. Und die haben alle keine analytische Lösung gefunden. Und Fakt ist, wir können in der Praxis Dreikörpersysteme nicht berechnen oder Mehrkörpersysteme generell nicht. Und so, das ist ja an sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht interessant. Ich zum Beispiel finde es wahnsinnig interessant. Für andere ist es vielleicht eher weniger interessant. Aber es gibt ein Buch, in dem dieses Dreikörperproblem eine sehr wichtige Rolle spielt. Und dieses Buch heißt Trisolaris oder auf Deutsch Die drei Sonnen. Der englische Titel ist The Three Body Problem, also das Dreikörperproblem. Der chinesische Titel ist, wenn man ihn direkt übersetzt, einfach Drei Körper. Und genau, chinesischer Titel ist richtig, weil dieses Buch wurde nämlich von einem Chinesen geschrieben, nämlich von Cixin Liu, also Liuxin. Und das ist ein Science-Fiction-Roman beziehungsweise eine Trilogie, die 2008 erstmals in Buchform herauskam, allerdings auf Deutsch das erste Mal 2018 erschien.
An der Stelle vielleicht eine ganz einfache Spoilerwarnung, da Jonathan natürlich ein paar Sachen sagen wird, die in dem Buch vorkommen. Und wer schon von dem Buch gehört hat und es lesen möchte, sollte vielleicht zu Minute 38:15 springen und dort weiterhören. Da, ja, Jonathan, vielleicht ein paar Sachen sagt, die gespoilert sind.
In diesem Buch geht es darum, dass eine außerirdische Zivilisation, die sogenannten Trisolaria, auf einem Planeten leben, der drei Sonnen hat. Deswegen heißen sie auch Trisolaria, ne? Macht irgendwie Sinn. Und die haben das Problem, dass diese drei Sonnen ein Dreikörperproblem sind, das sich nicht lösen lässt. Und die Bewegungen von diesen drei Sonnen und dem einen Planeten, auf dem diese Zivilisation lebt, sind so chaotisch, dass das Leben auf diesem Planeten immer wieder ausgelöscht wird. Trotzdem schaffen es diese Trisolaria eben, sich bis ins Raumzeitzeitalter weiterzuentwickeln und möchten von ihrem Planeten fliehen, weil natürlich absolut unklar ist, wann das nächste Mal alles Leben dort ausgelöscht wird. Es ist nur klar, dass irgendwann so ein Ereignis eintreten wird und die Trisolaria wollen nicht ausgelöscht werden. Deswegen machen sie sich auf zur 4,2 Lichtjahre entfernten Erde, um dort einen neuen Lebensraum zu finden und die Menschheit auszulöschen. Und genau darum geht es in dem Buch, beziehungsweise genau darum geht es in dem Buch eigentlich auch nicht. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Letztendlich, das, worum es meiner Meinung nach in diesem Buch dann tatsächlich geht, ist im ersten Teil, wie sich die Menschheit ob dieser Bedrohung verhält, weil die das sehr früh mitbekommen, dass die Trisolaria auf dem Weg zu ihnen sind. Aber vor allem auch, wie die Kommunikation zwischen diesen zwei Zivilisationen aussieht. Und das ist wirklich, wirklich sehr intelligent geschrieben. Da sind auch viele, viele philosophische Fragen mit drin. Unter anderem ist es auch so, dass Faktoren wie technische Entwicklung und so weiter mit einbezogen werden. Und es ist natürlich so, dass die Trisolaria 4,2 Lichtjahre entfernt sind. Das heißt, die können nicht sofort zur Erde kommen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in dem Buch dann um die große Schlacht um die Erde geht, weil die Trisolaria halt erstmal 400 Jahre zur Erde brauchen. Und in diesem ganzen ersten Band geht es eigentlich nur darum, wie diese zwei Zivilisationen aufeinander reagieren. Aber es ist wahnsinnig intelligent geschrieben. In Band 2 und 3, die es auch gibt, die noch besser werden. Es ist tatsächlich eine der wenigen Reihen, die ich kenne, in der der dritte Band der beste ist, meiner Meinung nach. Vergrößert sich dann der Scope sogar noch. Es geht dann irgendwann nicht mehr darum, wie diese zwei Zivilisationen aufeinander reagieren, sondern wie viele Zivilisationen im Universum miteinander interagieren. Also es wird einfach immer größer und es ist wirklich, wirklich, wirklich gut geschrieben. Ich kann wenig erzählen, ohne zu spoilern, aber ich glaube, Yannick wird mir da zustimmen, dass das definitiv lesenswert ist.
Es ist das absolut lesenswerteste Buch, was ich in meinem Leben zumindest, oder die Bücher, die ich bisher gelesen habe. Und ich kann vielleicht auch noch hinzufügen, wem das lieber ist, das gibt es auch als Hörbuch, zum Beispiel auf Audible oder auch anders. Und ist da auch ziemlich zu empfehlen, finde ich. Ich habe es angehört und fand das auch ziemlich cool.
Genau. Ja, das wäre die Literatur gewesen und so ein bisschen ja auch schon ein physikalisches Problem. Das zweite Thema, das ich mitgebracht habe, mal schauen, ob wir da noch drauf kommen. Sonst würde ich da in der nächsten Folge drauf eingehen, weil wir haben leider nicht mehr so viel Zeit und du hast ja auch noch was vorbereitet.
Genau, ja. Und was ich vorbereitet habe, passt tatsächlich auch eigentlich zufälligerweise ganz gut zu dem, was du mitgebracht hast. Und was ich vorher meinte mit dem, dass es in Realität natürlich ein bisschen anders ist mit der Berechnung, war jetzt eher darauf bezogen, dass natürlich in unserem Universum selten zwei Sachen zusammen sind, sondern man sehr oft von Mehrkörpersystemen oder Mehrkörpersysteme berechnen muss. Und zum Beispiel in unserem Sonnensystem natürlich nicht nur die Erde sich um die Sonne dreht, sondern da auch noch ganz viele andere Planeten und Masse ist, die in dem Sonnensystem ist. Und das natürlich auch mit den ganzen anderen Sternen interagiert, die aber auf jeden Fall da sind. Und das bedeutet, Sterne sind auch irgendwo entstanden. Und deswegen möchte ich ein
Das war eine
bisschen
wunderschöne Überleitung.
was über Sternentstehung reden. Und da ja, ich sag mal, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich mich sehr für Astronomie interessiert habe, aber auch immer noch interessiere. Und unter anderem Sternentstehung, ja, auch so für die erste Folge ein bisschen was Persönliches ist, weil ich über dieses Thema, ziemlich über dieses Thema zu Physik auch gekommen bin, was ich ja jetzt ziemlich sicher studieren werde. Und ja, Sternentstehung ist grundsätzlich Verdichtung von Gasen, die im Universum vorhanden sind. Gerade im jungen Universum gab es erstmal so gut wie nur Wasserstoff. Und auch jetzt ist es so, dass diese Gaswolken, die wir immer noch im Universum haben und in den Galaxien auch zu finden sind, primär aus Wasserstoff bestehen und es noch so ein paar Metalle gibt, wie man es in der Astrophysik nennt, was aber nicht direkt was mit Metall zu tun hat, sondern das eigentlich so ungefähr der ganze Rest ist außer Wasserstoff. Und ja, da ist es bei der Sternentstehung so, dass diese Gaswolken sich jetzt verdichten können und zu ja, Gaskugeln werden. Und da gibt es ein bisschen verschiedene Möglichkeiten, wie das passieren kann. Aber was grundsätzlich sehr wichtig dafür ist, ist, dass diese Gaswolken sehr kalt werden. Und das ist wichtig, da nur schon ein bisschen Wärme bedeutet, dass sich diese Wolken, also die Moleküle in den Wolken ja bewegen und durch diese Bewegung schon verhindert wird, dass die Wolken kollabieren können oder Bereiche von dieser Wolke kollabieren können. Und
Vielleicht ganz kurz, was meinst du mit kollabieren?
ja, also ich wollte noch kurz was zu den Wolken sagen und dann
Ach
komme ich
so,
aber auch zu dem
sorry.
Kollabieren. Und zwar diese Wolken sind genau die Wolken, die man auch auf Bildern vielleicht kennt, von so ganz bunten Ansammlungen von, ja, es sieht fast aus wie Rauch oder so. Zum Beispiel der Orionnebel ist dann ja bekannt das Wort. Das sind solche Wolken, die sind natürlich in echt absolut nicht bunt beziehungsweise gar nicht sichtbar, weil wenn man sich in so einer Wolke befinden würde, man gar nichts davon merken würde. Das heißt, das bedeutet nur, dass dort mehr Materie, also Gas, ist als an anderen Stellen. Und ja, wenn die dann kollabieren, wie du gerade meintest, dann bedeutet das, dass Bereiche von diesen Wolken eben durch die Gravitation zusammengezogen werden. Das ist ähnlich so, wie die Atmosphäre der Erde auf die Erde gezogen wird und deswegen hier noch da ist. Würde die Atmosphäre, wenn die Erde weg ist, ja trotzdem an sich durch die Gravitation zusammengezogen werden und eine Kugel bilden. Und wie man das vielleicht weiß, ist es so, dass wenn man Gas bzw. Materie verdichtet und zusammenpresst, diese dann auch heiß wird. Und genauso ist es auch bei diesen Wolken. Die fallen oder kollabieren eben unter der eigenen Gravitation so weit, dass in dem Inneren von diesen Wolken sogar Kernfusion entstehen kann und die Hitze so groß wird, dass diese Fusion dann ja, Energie erzeugt und diese Wärme nach außen drückt, also entgegenhält. Das ist, ja, wie kann man das sagen? Das ist vielleicht, oder das ist damit vergleichbar, dass warme Luft mehr Volumen einnimmt als kalte Luft, weil es eben nach außen drückt. Das heißt, wenn man jetzt eine Dose erwärmt, dann wird der Druck ja da drin auch höher. Und so kann man das auch ungefähr sagen, für für Sterne. Und jetzt ist es eben so, dass die Gravitation nach innen drückt und eigentlich möchte, dass dieser Stern weiter zusammenfällt, aber diese Energie und diese Wärme, die da innen entsteht, nach außen drückt und man so ein Gleichgewicht bekommt, was dann eben dazu führt, dass man einen Stern wie zum Beispiel unsere Sonne hat. Und jetzt ist es so, dass eben in diesen Wolken nicht nur ein Stern entsteht normalerweise, sondern in aktiven Regionen dann viele Sterne entstehen. Und diese Sternenströme, die heißen so, weil sie dann eben sich auch zusammen bewegen, sehr oft zu beobachten sind. Auch in unserer Milchstraße zum Beispiel gibt es auch noch aktive Sternentstehungsregionen, wo eben immer noch Sterne entstehen. Und unsere Sonne war auch mal Teil von so einer Gruppe. Allerdings ist es ganz interessant, dass man nicht wirklich weiß, wo unsere Sonne entstanden ist und mit welchen anderen Sternen noch zusammen. Auch wenn man davon ausgeht, dass es wohl andere Schwestersterne gibt, mit denen die Erde zusammen entstanden ist, die Sonne zusammen entstanden ist. Und dann natürlich auch die Planeten ringsherum entstanden sind. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. So viel zu Sternentstehung. Für isolierte Sterne, sage ich mal. Es gibt aber dann auch noch die Entstehung für große Sterne vor allem, wenn schon davor etwas vorhanden ist. Das bedeutet, irgendein Kern oder ein Objekt, was sich eben durch so eine Wolke bewegt und an der sich dann auch durch die Gravitation Gas sammeln kann oder dieses Gas um die Wolken auch durch die Gravitation an diese Körper herangezogen wird und so eben Sterne entstehen und davor dann schon etwas da war, anstatt dass eben die Sterne vollkommen isoliert in diesen Wolken drin entstehen. War das soweit verständlich oder hast du noch eine Frage vielleicht?
Ich fand es soweit sehr verständlich, auch wenn mich natürlich sehr interessieren würde, wie das dann bei großen Sternen konkret aussieht, weil ja dieses Objekt im Inneren auch irgendwie dann halt ein Sternenkern werden muss. Und vor allem natürlich, wie genau sich dann so ein Stern entzündet. Ich weiß nicht, wie weit du dich da schon auskennst, aber das ist ja der Moment, ab dem quasi ein Gasklumpen zu Stern übergeht, jetzt sehr bildlich gesprochen. Genau, nur glaube ich, dass wir das in der nächsten Folge besprechen müssen.
Ja,
das weil stimmt. Weil meine Zeit zumindest jetzt leider vorbei ist.
Ja. Aber ja, ich denke, da werde ich auch noch mal über Verschiedenes reden. Ich musste mir, oder habe mich jetzt auch extra ein bisschen kurz gefasst. Ich werde da wahrscheinlich auch noch mal
über Es gibt so viele reden. Namen, die gut gewesen wären für diesen Podcast. Kurz gesagt ist auch so einer, aber der ist leider schon vergeben.
Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich cooler Name. Und bedanken wir uns auch fürs Zuhören.
In dem Fall sind wir fertig, oder? Und
ja.
Hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir werden definitiv weitermachen. Alle 2 Wochen am Anfang wird es den Podcast geben. Der Veröffentlichungstag wird der Tag sein, an dem diese Folge hier auch das erste Mal online gegangen ist. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Wir werden in Zukunft wahrscheinlich die Folgen etwas länger gestalten und auch etwas tiefgehender vorbereiten. Ansonsten, vom Format her wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern, außer vielleicht, dass wir die Redezeit ausbalancieren. Also Yannick vielleicht genauso viel zu reden bekommt wie ich im ersten Teil. Da hatten wir im letzten Podcast schon, durften wir schon viel dran arbeiten. Und soweit. Hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Habt einen wunderschönen Tag und ciao von meiner Seite.
Ja, ciao auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich denke, wir machen das bei dem Podcast auch so wie in dem letzten Podcast, dass wir in die Podcast-Beschreibung eine E-Mail-Adresse reinpacken werden und ihr uns ab der ersten Folge auch gerne immer schreiben könnt. Die E-Mail-Adresse ist noch nicht eingerichtet, deswegen werde ich sie hier noch nicht sagen. Aber das will ich auf jeden Fall auch bei dem Podcast etablieren. Und eine schöne oder 2 schöne Wochen in dem Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao.